Ja, bevor ich noch selber beginne, möchte unser Landesleiter, Stellvertreter noch geschwind ein paar Leute mobilisieren und aktivieren für unseren Kids Day in der Lobau. Bitte, Tom.
Hallo, ich bin der Tom. Hallo, die meisten kennen mich eh, ja. Okay, es geht nochmal Kids Day, 21.06. Das wäre dann am Samstag der Kids Day. Aber wir brauchen dann noch ein paar Freiwillige, immer nur für kurze Zeit. Das heißt, wir sind eingeteilt für bestimmte Funkstationen und so weiter. Wenn sind dann ein paar Leute dann auf Besuch kommt, dass uns kurz abmessen, wenn wir so früh gehen können und solche Sachen. Oder einmal woanders hingehen können, kurz was essen und so weiter. Und für... Weil der Beginn von Kids Day wäre um 10 Uhr, der Aufbau fängt um 8 Uhr an. Die Antennen stellen wir am Tag vorher schon auf, am Freitag, weil das dauert eine Weile, bis wir da die kurzen Antennen stehen haben und so weiter. Das machen wir so. Eben, das wäre am 21.06. Die Werbung wurde ausgeschickt. Ihr habt es, glaube ich, alle erhalten mit der E-Mail, glaube ich. Ich glaube, ihr habt es alle gekriegt. Eben, das ist, dass wir eben ein paar Freiwillige für kurze Zeit eben brauchen. Gell? Das war's. Okay, Dankeschön.
Ja, dann einen schönen guten Abend allseits. Freut mich, dass viele Leute gekommen sind. Freut mich auch aus der Schellengasse, meiner ehemaligen Dienststelle, meinem früheren Leben, Leute begrüßen zu dürfen, den Herrn Abteilungsvorstand Gusel, wo ich mich mit sehr viel Freude an die Dienstzeit unter ihm erinnere, und den Kollegen Seleny, der einigen von euch ohnehin schon bekannt ist, ist schon das zweite Mal da jetzt. Unser Vortrag heißt heute Hewlett Packard, der technisch-wissenschaftliche Taschenrechner und die Zahl 35. Man erkennt daraus, ich habe also zu runden und halbrunden Zahlen eine gewisse Affinität. Kann man positiv oder negativ sehen, ich finde weder das eine noch das andere drinnen. Aber wir werden sehen, die Entwicklung ist eine recht interessante. Die Hysteresis in dieser Zeit ist eine äußerst steile. Wir werden das Ganze auch Schritt für Schritt verfolgen. Der erste technisch-wissenschaftliche Taschenrechner, der HP35, ist also herausgekommen im Jahre 1972. Das ist noch nicht so lange her. Und wenn wir uns einmal nur das Jubiläumsmodell dazu vorstellen, das ist das Original. Ja? Das ist das Jubiläumsmodell. Der HP35S ist 35 Jahre später herausgekommen. Und das war die Beschreibung vom HP35 und das ist die Beschreibung vom HP35S. Ja? Sie ist also erheblich schwerer, allerdings auch wesentlich mehr Funktionen. Die, die mich kennen, wissen, dass das jetzt der Zeitpunkt ist, wo ich sage, ich setze mich nieder wegen meiner bedienten Knie, und das tue ich auch. Und jetzt gehen wir also in der Richtung weiter. Verstelle ich irgendwem die Sicht auf die Leinwand? Gut. Das Interessante an diesem HP35, er sollte gar nicht ursprünglich HP35 heißen, sollte nur heißen The Calculator, wurde aber dann seiner Tasten wegen, seiner 35 Tasten wegen, ich habe was vergessen, ich habe dem Roland versprochen, ich weise auch darauf hin, dass ich heute akustisch aufgezeichnet werde und somit auch Zwischenrufe und Beschimpfungen aus dem Publikum aufgezeichnet werden. Ja. Und dass das für unseren Rundspruch eine neue Art ist, und das ist daher auf der Versuch, auch etwas zu dokumentieren, auf eben elektronische Weise, in dem Fall sprachlich, und daher auch ihm und allen Leuten, die sonst im Bereich des Amateurfunks mit unserem Rundspruch zu tun haben, Aussendungen der VfW zum Beispiel und dergleichen mehr, den Leuten möchte ich bei der Gelegenheit gleich außerordentlich danken für die Tätigkeit, die sie da tun. So, gehen wir weiter. Der HP35 hat also ganz komische Maße. Er war exakt 5¾ Zoll lang und 3¼ Zoll breit. Und zwar genauso lang und breit wie Bill Hewletts Tasche am Hemd. Und das war die Voraussetzung, der Rechner musste in die Hemdtasche hineinpassen und drum auch die Bezeichnung Taschenrechner. Ja. Keine wirklich wissenschaftliche Vorgabe, aber ganz interessante Sache. Am HP35 war unter anderem auch beteiligt ein gewisser Steve Wozniak. Und jeder, der jetzt Apple liebt, freut sich natürlich, diesen Namen zu hören. Er arbeitete im Entwicklungsteam für den HP35 mit. Wenige Jahre später hat er sich dann zusammen mit Steve Jobs zusammengetan und das Computerunternehmen Apple gegründet. Da geht es auf und ab, aber im Großen und Ganzen, auch wenn die Apple-Leute nicht ganz so reich sind wie der Bill Gates, wirklich wirtschaftliche Not werden sie in absehbarer Zeit auch nicht leiden. Ja, also so irgendwelche Mitgefühle oder Sammelaktionen sind auch bei Apple derzeit nicht notwendig. Ja. Interessant, im Jahre 1972 ist dieses Gerät auf den Markt gebracht worden, handelsüblich, und noch im ersten Jahr, und zwar etwa im April ist es auf den Markt gekommen, und im ersten Jahr wurden bereits 500.000 Stück verkauft. Ja? In einer Tranche gingen 40.000 Stück an das Unternehmen General Electric. Ja? Zur Markteinführung betrug der Verkaufspreis in den USA $395. Und in Österreich wurde er ab März 1973 um 13.200 österreichische Schilling verkauft. Ohne Mehrwertsteuer. Ohne Mehrwertsteuer. Ja. Erhältlich war der HP35 bis zum Jahre 1975. Das heißt, erhältlich war er länger, produziert wurde er bis 1975. Schauen wir uns, da haben wir jetzt eine Rechnung. Ich habe ihn mir gekauft im August 1974 und wir sehen hier, der Verkaufspreis selber 5.600 Schilling. Mehrwertsteuer dann 896 noch dazu. Daher Verkaufspreis 6.490 österreichische Schilling August 1974. Und jetzt mein zugehöriges Gehaltszettel, bitte. Das sind nicht D-Mark, das sind keine Dollars. Nein, das sind österreichische Schilling. Ja, das ist Nettogehalt 4.485. Die Bildungszulage betrug damals 12-mal im Jahr 100 Schilling. Wie man also ganz leicht ausrechnen kann, habe ich für 5 Jahre und 5 Monate die Bildungszulage auf Vorschuss aufgebraucht. Ja. Wie war das Leben vor dem HP35? Ja, komplizierter auf jeden Fall, aber trotzdem nicht uninteressanter. Wir haben hier einmal den Ur-Friedrich. Also jeder, der einmal in eine technische Schule gegangen ist, weiß, Friedrich ist das Tabellenbuch schlechthin. Ja, hat seinen Ursprung im Deutschen Reich, also im Kaiserreich, nicht im Dritten Reich. Ja, und der Bereich Magdeburg und Dresden war ja Dresden die Buchmesse, Leipzig die Buchmesse und Magdeburg als Druckergegend war ja in ganz Europa bekannt. Und aus diesem Kreuzchen Verlag kam also auch dieser erste Friedrich. Von der Zahl zum Logarithmus und vom Logarithmus zur Zahl ein wunderbares Buch. Gibt es also gelegentlich im Antiquariat so um die 15 bis je nach Zustand auch bis zu 30 Euro, wenn's fast ungebraucht ist, dann zahlt man sogar 50 dafür. Ist herrlich anzuschauen. Das zweite waren mathematische Formelsammlungen und dann für die Eingeweihten die Nomographie, wo man sich dann auf grafische Weise für eine Problemlösung verschiedene Tabellen gegenübergestellt hat, um dann fachspezifisch und fachbezogen die entsprechenden Rechenprobleme auf grafische Weise anzugehen. Und in der Nachkriegszeit natürlich kamen dann auch noch dazu die entsprechenden branchenbezogenen Tabellenbücher. Tabellenbuch für das Metallgewerbe ist vielleicht in dem Kreis weniger bekannt. Auch das Tabellenbuch für Bau- und Holzgewerbe. Aber das Tabellenbuch für Elektrotechnik werden wahrscheinlich viele von euch kennen. Vor allem einmal vom Militärverlag Leipzig herausgegeben. Die in Ostdeutschland produzierten Friedrich-Tabellenbücher waren qualitativ erheblich besser und inhaltsreicher als die vom Dümmler Verlag in Bonn herausgegebenen. Auch wenn wir dann, wir können uns das anschauen, wenn ich über den sowjetischen Rechner dann spreche, in den Beschreibungen, man kann dann darüber philosophieren, ob das noch Papier ist, auf dem sie gedruckt waren, oder schon Furnier. Aber nicht, wenn man also über das Papier gefahren ist, hätte man sich also ohne weiteres auch einen Schiefer einziehen können, so viel Holz war drinnen. Aber von der Qualität her und didaktischen Aufbereitung waren diese Tabellenbücher unschlagbar. Und mittlerweile ist es ja schon verjährt, also kann ich das sagen, in der Zeit, als es noch keine Schulbuchgutscheine gab und der Globus Verlag am Hochstädtplatz nicht mehr die Tabellenbücher lieferte, bin ich zum Beispiel mit dem Auto gefahren nach Ungarn in die deutsche Buchhandlung in Budapest und habe dort die Tabellenbücher vorbestellt gehabt. Dort hat man für 10 Tabellenbücher 12 bekommen. Und daher habe ich also für 30 Tabellenbücher bezahlt und habe eine komplette Klasse mit 36 Schülern, war das damals eine erste Klasse, mit Tabellenbüchern versorgen können. Ja. Und das waren eben die Ostdeutschen, die vom Inhalt her erheblich mehr boten als die vom Bonner Partner Verlag. Weiters vor dem Rechnen Rechenhilfsmaschinen in dem Sinn den Adiator, eine Maschine, wo man mit Übertrag entsprechend addiert und subtrahiert, gibt es in verschiedenen Ausführungen, in dieser Kreisausführung, auch in dieser, oben, in dieser Verschiebeausführung von oben nach unten. Die Rechenscheibe, ein wunderschönes Projekt, ein wunderschönes Objekt, ja, mit dem arbeite ich heute noch sehr viel. Und wie zum Beispiel, die hat es gegeben in 3 verschiedenen Größen. Und die mit 65 mm Durchmesser, die hatte ich in der Zeit der Euro-Umstellung, ja, eingesteckt in der linken Sakko-Tasche, fest eingestellt auf die Parität, ja, 13,76, ja, beziehungsweise 0,27 als Reziprokwert, ja, und konnte damit also problemlos in der ersten Zeit umrechnen. Heute tue ich mir das gar nicht mehr an, das umzurechnen, denn ich habe mal jetzt vor kurzem festgestellt, ich habe etwa im Jahre 1968, ja, also vor 74, ja, habe ich ungefähr das netto in Schilling gehabt, was ich heute netto in Euro Ruhebezug bekomme. Ja? Nur damals habe ich für meine Wohnung inklusive der Rückzahlungsrate, habe ich damals bezahlt 123 Schilling im Monat. Ja? Heute zahle ich für die gleiche Wohnung ohne Rückzahlungsrate 203 Euro nur Betriebskosten. Ja? Also irgendwo muss da im hat sich in den letzten Jahren ein bisschen wo die Parität verschoben. Aber es ist ja auch ein Hinweis, nicht die Beamten mit ihren hohen Pensionen, das muss man schon sagen. Ja. Dieser Rechenschieber ist eine besondere Form, wir erkennen hier, es handelt sich um einen technischen, und der hat aber im Gegensatz zu sonst üblichen Ausführungen hinten den Adiator und Subtraktor aufgebaut. Das war eine spezielle Ausführung von der Firma Faber-Castell. Und die Firma Faber-Castell hat auch für Kaufleute spezielle Rechenschieber herausgebracht mit einer um den Faktor 3,6 versetzten Skala. Und zum damaligen Zeitpunkt war ja noch die interessante britische Währung 1 Pfund 20 Schilling, 1 Schilling 20 Pence. 12 Pence, ja. Es hat daher Viertelschilling, Halbschilling gegeben, ja. Es ist nämlich auch so, wenn ihr jemand sagt, zum Beispiel 0,3 Cent periodisch, kann man sich relativ wenig vorstellen, aber unter einem Drittel kann man sich schon was vorstellen, nicht? Und das 12er System ist ja von der Teilbarkeit wesentlich einfacher, nicht? 2, 3, 4, 6. Das 10er geht nur durch 2 und durch 5, ja. Also hatte schon was für sich. Darüber hinaus hatten diese Zahlen, diese Schieber, mit diese Skalen mit 20 und 12 auch noch andere Bedeutung. Ich habe zum Beispiel auch in meiner Zeit als Fernmeldetechniker oft Leute gehabt, die haben Probleme gehabt, mit einer Dezimalangabe der Zeit etwas anfangen zu können. Nicht? So zum Beispiel die Fernmeldegebührenrechnung war damals in Gebühreneinheiten abgerechnet und in 36 Sekunden Takten. Ja, 36 Sekunden ist nämlich für manche, die sich das nicht vorstellen können, was Außergewöhnliches, für den, der noch recht einfach ist, ist eine Hundertstelstunde. Ja. Das hatten also die kaufmännischen Rechner zu bieten. Ansonsten bleiben wir heute schon bei der Technik und bei der Mathematik. Ja, das war mein Lieblingsrechenstab, der war eine interessante Sache, wenn wir uns vorstellen, der hatte nämlich eine umgebrochene Skala, bei einem Wurzel aus 10 umgebrochen und man konnte mit einem Taschenrechner mit 12,5 cm Länge, konnte man die Rechengenauigkeit des 25 cm Rechenstabes haben und beim 25er dann natürlich genau das normal das Doppelte, also beim Tischrechenstab auf der die Möglichkeit der 50 cm Skala war also für angewandte Beispiele durchaus etwas Interessantes. Ab 1966 kamen dann die ersten Taschenrechner, die den Namen auch verdient haben, heraus, hatten meistens nur Festkomma, 4 Funktionen und der Kostenpunkt lag dann 1966 so bei etwa 12.500 Schilling. War also absolut noch nicht in irgendeiner Form tragbar, dass man da für den Wald- und Wiesenbürger etwas derartiges hätte. Es konnten sich große Firmen leisten, aber sonst niemand. Ja. Im April 1972 kam ein ganz interessantes Produkt heraus von der Firma Faber-Castell. Für die Rechenoperationen, für die 4 Grundrechnungsarten und Prozentrechnungen einen Elektronenrechner und auf der Rückseite der wunderbare Rechenschieber. Ja, für die logarithmischen Funktionen und alles, was eben der Taschenrechner zum damaligen Zeitpunkt nicht konnte. Ja. Aristo selber, der große Gegenspieler zu Faber-Castell, ist von vornherein immer die getrennten Wege gegangen, hat zwar Rechenschieber erzeugt, Aristo Studio war also gewissermaßen das Konkurrenzprodukt zum Novo Duplex bzw. Duplex, waren beides sehr hochwertige Geräte, lustigerweise sind für den österreichischen und für den damals sowjetischen Wirtschaftsbereich, also alles, was man unter Comic-Con zusammengefasst hat, wurden zum Beispiel sowohl die Aristo-Rechenschieber als auch die Faber-Castell in Österreich erzeugt und in den Osten ausgeliefert. Nicht? Das hat man im Übrigen auch, HP hatte das erste Büro in Wien lustigerweise getauft, ja, in der Firmenkopf schon, für Österreich und die sozialistischen Staaten. War in irgendeiner Form nicht ganz abwegig, die Bezeichnung. Ja? Am Handelskei waren es damals, ja. Richtig, ja. Aristo hat aber sehr früh begonnen, ebenfalls mit einfachen Taschenrechnern, die dann natürlich im Laufe der Zeit immer komplizierter wurden. Aber wie gesagt, keine Kombinationsgeräte wie Faber-Castell, sondern immer völlig unabhängige, wobei dann zuletzt es so war, dass die Rechenschieber schon teurer waren als die Taschenrechner. Ja. Bevor allerdings noch HP mit dem ersten Taschenrechner mit den logarithmischen und ähnlichen Funktionen auf den Markt kam, haben die schon gearbeitet und experimentiert mit Tischgeräten. Dieses Gerät zum Beispiel, der HP 9100, wobei A war die Bezeichnung für das Grundgerät und B war das Aufsatzgerät, ein Drucker und ein Magnetspeicher, ein Magnetbandspeicher. Nicht ident mit der Kompaktkassette, aber in gewisser Weise ein ähnliches Prinzip. Ja? War jedenfalls da drinnen und dieser Aufsatz kostete dann noch einmal 1000 Dollar. Das heißt, 1968 4.900 bzw. 5.900 Dollar. Und dieses Gerät konnte also Fließkomma im Bereich von 10 hoch 99 bis 10 hoch minus 99. Logarithmus naturalis und e hoch x, den Brickschen Logarithmus und 10 hoch x, Quadratwurzel, Winkelfunktionen, Winkelfunktionen invers und hyperbolisch. Das war damals eine gewisse Rarität. Vektorarithmetik, Umwandlung polar in rechtwinkelig und umgekehrt, Reziprokwert, Pi und so weiter, was es da alles gibt. Aber vom Anfang an hat Hewlett-Packard gesetzt auf die Postfix-Notation, die sogenannte umgekehrte polnische Notation. Dieses Gerät hat in der Grundausführung also gehabt $4.900 und das waren im Jahre 1968 ohne Einfuhrumsatzsteuer 127.000 österreichische Schilling. Ja, ein US-Dollar war damals 26 österreichische Schilling bzw. 4 D-Mark, umgekehrt 1 D-Mark 6 Schilling 50. Ja. Und das ganze Gerät war ohne Aufsatz immerhin beachtliche 18,5 Kilogramm schwer. Ja. Mit dem Aufsatz hat es sehr zarte 20 gewogen. Und das haben zum Beispiel mit den Schutzverbänden rundherum einzelne Postverwaltungen gar nicht mehr gemeinsam transportiert, ein solches Gerät, weil es über die 25 Kilo gekommen sind. Ja, Styropor in dem Sinn war im 68er Jahr noch nicht sehr gebräuchlich. Ja. Wer glaubt, ich hätte mich geirrt, irrt. Die Karte der Monarchie ist vorsätzlich erinnern. Wir sehen Österreich-Ungarn in den Staatsgrenzen vom Jahre 1878. 1878 wurde in Lemberg ein gewisser Jan Lukasiewicz geboren, nämlich der, auf den, ein Mathematiker, auf den diese polnische bzw. umgekehrte polnische Notation zurückgeht. Das Königreich Galizien und Lodomerien ist, so wie alle anderen orange eingezeichneten Königreiche und Länder, Teil der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder gewesen, also gehörte zur österreichischen Hälfte der Doppelmonarchie. Somit war von der Staatsbürgerschaft her der Jan Lukasiewicz ein Österreicher. Allerdings, was viele nicht wissen, im Zuge des Ausgleichs mit Ungarn kam es auch bei den Polen zu entsprechenden Ausgleichsverhandlungen und Zugeständnissen. Und darum wurde ab dem Ausgleich mit dem Königreich Ungarn auch den Polen im Königreich Galizien und Lodomerien Verschiedenes zugestanden. Sehr zum Leidwesen der dort deutsch sprechenden Personen wurde Polnisch als Amtssprache eingeführt. Als Amtssprache, also auch die Deutschen mussten ihre Ansuchen und so weiter in Polnisch bringen. Ja. Ausnahme war lediglich der Bahndienst. Der Bahndienst wurde auch im Königreich Galizien und Lodomerien auf Deutsch abgewickelt. Ja. Dieser Jan Lukasiewicz wurde also am 21. Dezember 1878 in Lemberg geboren und verstarb in weiterer Folge im Jahre 1956 in Dublin. Er ist ein bekannter Philosoph, Mathematiker und Logiker. Er war in den Jahren von 1915 bis 1939 an der Universitäten an Lemberg und Warschau tätig. Und seine Arbeit stand immer im Bereich der Grundlagenforschung der Mathematik und Logik. Nach dem Ersten Weltkrieg, als sich dann Polen als Staat gegründet hat, war er im 1919 für kurze Zeit der polnische Bildungsminister. 1938 verlieh ihm die Universität Münster ein Ehrendoktorat für Philosophie und ab 1949 wirkte er dann bis zu seinem Lebensende an der Universität Dublin. Er ist seinem Metier der Mathematik und der philosophischen Mathematik immer treu geblieben. Was war jetzt sein Verdienst? Er hat die sogenannte Präfixnotation eingeführt. Bei der Präfixnotation wird der Operator vor den Operanden geschrieben. Man schreibt also, man kommt ohne Klammern aus, man schreibt also statt 8 plus 5, schreibt man plus Operator, die Operanden 8 getrennt, wie auch immer, und 5. Ja, dadurch ergibt sich automatisch, die nächstfolgenden beiden Operanden werden addiert. Später hat er daraus abgeleitet die Postfixnotation, die umgekehrte Form, wo man zunächst einmal die Operatoren schreibt und dann erst den Operanden. Und daher, man gibt also ein 8, Enter 5 und zu diesen beiden Operanden die Operation, nämlich Plus. Ja, auch hier kommt man ohne Klammer aus und das reduziert natürlich dann die Fehlerquote erheblich, vor allem, weil man sich ja vorstellen muss, die Taschenrechner der damaligen Zeit hatten ja nur eine Zeile. Man konnte also in dem Taschenrechner nur den Operator anzeigen, den, der gerade aktuell ist. Bei den heutigen Taschenrechnern, die also das sogenannte Textbucheingabeformat haben, schreibt man also die Formel hin, genauso wie man es am Blatt Papier schreiben würde, und dann tippt man ein die Operanden. Naja, und dann druckt man auf Answer und dann hofft, dass man sich nicht geirrt hat und dass sich der Rechner nicht geirrt hat. Wenn man weder zu sich selber noch zu dem Rechner Vertrauen hat, macht man das zweimal. Ansonsten, wenn man gutgläubig ist und sehr überheblich und glaubt, von sich selber überzeugt zu sein, dann genügt es einmal, aber dann ist es meistens falsch. Ja? Hier haben wir jetzt den HP35, jetzt steigen wir richtig in den technisch-wissenschaftlichen Taschenrechnerbereich ein und gleich auf der Rückseite hat uns dieser Rechner, gibt da eben bekannt, wie man ihn auch zu bedienen hat. Wir sehen, wir vermissen auf diesem Taschenrechner ein Ist-Gleichzeichen. Das gibt es nicht, ja, braucht er auch gar nicht, aber für die umgekehrte polnische Notation das Trennzeichen, das Enter. HP hat also gesetzt von Anfang an auf einen Stapel mit 4 Rechenregistern. Wir haben also den Anzeige. Anzeige ist ident mit dem X-Register und dann mit jeweils einem Druck auf die Enter-Taste wird diese Eingabe immer ein Stückerl weitergeschoben. Und wir können dann jetzt insgesamt also 4 Operanden eingeben und wenn wir dann die erste Operationstaste drücken, dann fällt das Ergebnis aus dem letzten Speicher heraus. Ja, die Operation wird durchgeführt, die ganzen Operanden werden um einen Stackplatz heruntergeschoben und so geht es weiter bis zum letzten. Der Operand im letzten Speicher, im T-Stack, der wird dupliziert, dass er nicht verloren geht, irrtümlicherweise. Den müssen wir extra löschen. Das ist also eine recht interessante Sache. Selbstverständlich können wir dann bei Bedarf X- und Y-Register vertauschen, beziehungsweise mit der Roll-Down-Taste überhaupt diese Operanden in diesen 4 Stack-Registern im Kreis herumschieben, wie wir wollen. Darüber hinaus zu diesen 4 Rechenregistern hatte der HP35 noch einen Speicher, einen Festspeicher für eine Konstante, ja, und die konnte man dann mit Storage bzw. speichern und mit Recall wieder zurückrufen. Ja. Und 35, eben wie gesagt, die Bezeichnung deshalb, weil er 35 Tasten hatte, hatte fest vorgegeben, die Funktion Pi Wurzel 1 durch X, ja. Die Winkelfunktionen Logarithmus Naturalis und Brickschen Logarithmus, wobei interessanterweise, wir sehen es hier, er hat keine, wir haben e hoch x und Logarithmus Naturalis, aber es fehlt die Taste 10 hoch x. Ja? Die hat er zum damaligen Zeitpunkt noch nicht gehabt, die hat erst dann der HP45 gehabt. Dieses Bild zeigt eine Auswahl ohne Rücksicht auf den Jahrgang der Erzeugung. Alles Rechner, die um diese Zeit dann herum entstanden sind, als Nachfolgetypen und in Jahren später auch, von unterschiedlichsten Herstellern, die sich allsamt ihren Rechner der umgekehrten polnischen Notation bedienen. Die Firma Novus beispielsweise. Novus hat diese Art der Rechner beispielsweise in Ungarn als Lizenzerzeugnis für den Comecon-Markt erzeugt. Die gibt es. eBay findet man sie fallweise um sehr teures Geld, weil relativ bescheidene Auflagen erreicht wurden. Corvus, eine damals bekannte Firma, bedient sich ebenfalls der umgekehrten polnischen Notation. Sinclair ist vielen von euch bekannt als ZX80, 81 und so weiter, ja, aus der Anfangszeit der Personal Computer. Das Interessante war bei diesem Sinclair, bei diesem Taschenrechner, er konnte nur fünfstellig, beziehungsweise mit den Hochzahlen, und den konnte man als Bausatz beziehen und selbst zusammenbauen. Ja. Und dieses Produkt, dieser Taschenrechner, ebenfalls UPN, mit dem Vertriebsnamen Privileg, wurde von der Quelle vertrieben und in der ehemaligen Deutschen Dramatischen Republik erzeugt. Ja, hier haben wir dann Produkte aus der anderen Hemisphäre der Welt. Ja. Elektronika, zyrillische Schrift, sagt alles, kam aus dem großen Sowjetreich, ebenfalls alles Taschenrechner, die mit der UPN arbeiten. Hier die gewissermaßen die zivile Ausführung ohne Schnittstelle in die freie Welt und hier den MK52, zu dem ich dann später noch einiges extra sagen werde. Ja. Anschließend an den HP35 kam relativ rasch heraus der HP45. Bei uns allerdings war er erst in den späten Ende der 74, im Oktober, November, ich glaube knapp vor Weihnachten hat man ihn in Österreich erhalten können. Dieselbe Vorgangsweise bei den Rechenregistern mit den Stackspeichern, aber jetzt hatte dieser Rechner erstens einmal eine Funktionstaste, erhebliche mehr Funktionen wie zum Beispiel Zeitmöglichkeiten der Zeitberechnungen, auch gewisse vorgegebene, fest verdrahtete Funktionen, Umrechnung, Zoll in Zentimeter, Kilogramm in Pfund, Liter in Gallonen und so weiter. Das war doch für die, zumindest in der BRD war das eine interessante Anwendung für die NATO-Streitkräfte, ja. Und er hatte also nicht nur eben die Rechenregisterstapel, sondern er hatte schon bereits 10 Festwertspeicher. 10 Festwertspeicher, 0 bis 9. Gigantisch. Und der hat als Einführungspreis, wo es also den HP35 gegeben hat, um die 5.600 ohne Mehrwertsteuer, hat der 45er dann so gekostet, etwa 13.000 und ein bisschen was inklusive Mehrwertsteuer. Ja. Da hat man also dann schon bei uns in der Schule gesehen, die Kollegen, die mehr Dienstleistungen haben, die weniger. Ja. Der weltweit erste programmierbare Taschenrechner war der HP65. Der HP65 war ebenfalls wieder von einer Idee des Bill Hewlett und er wollte also unbedingt so etwas wie den HP91, erinnern wir uns, den Tischrechner, als Taschenrechner machen. Und dieses Produkt kam relativ nahe. Es war zwar kein Drucker vorhanden, aber der HP65 fungierte über einen Magnetkartenleser und immerhin damals gigantische 100 Programmschritte, speichernde Programme konnte man also abspeichern. Ja. Der HP65 wurde bis 1977 produziert. Etwas später kam, das ist jetzt ziffernmäßig eine gewisse Unlogik, nicht? Wir haben 35, 45, 65, jetzt machen wir einen Schritt zurück, wir werden sehen, das ist nicht das einzige Hopperla der Firma Hewlett-Packard, kam der HP55 heraus mit mit Funktionen, mit wesentlich mehr Funktionen als der HP65, aber keinen Magnetspeicher und aber mit einer Sonderfunktion, nämlich einer Stoppuhr. Man konnte also gewisse Funktionen, Zeitnehmungen und dergleichen ebenfalls machen, wobei Zeitnehmungen im heutigen Sinne mit den Tausendstel beim Skisport wäre man natürlich nicht zurechtgekommen, weil ja alleine schon das Delay zwischen Tastendruck und Hub einige Hundertstel Sekunden ausmachen würde, aber für die damaligen Anwendungen war das durchaus ausreichend. Und das war eine völlig neue Idee, eine Stoppuhr in einen Taschenrechner zu integrieren. Der HP65 wurde dann in weiterer Folge auch vom 67er überholt, wo man also verschiedene Funktionen des HP55 integriert hat und zusätzlich einen Magnetspeicher integriert hat. Ja, wir sehen hier herinnen das Lesegerät. Eine recht schöne Sache, aber in der Preisentwicklung für damals jedenfalls unerschwinglich. Hier, der 67er, das kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber wie der auf den Markt gekommen ist, war er noch um die 10.000. Um die 10.000 Schilling. Ja. Ja. Hier ist die ganze Serie Klassik, wie sie heißt. Ja. Der HP 35, 45, 55, 65, 67 und der Vollständigkeit halber dürfen wir ihn nicht vergessen, den HP 80, der eigentlich das zweite erzeugte Gerät war, nämlich der kaufmännische Taschenrechner als Pendant zum HP 35 45. Er ist nämlich entwicklungsgeschichtlich da im Zeitraum dazwischen, daher hat er schon eine Funktionstaste, ja, also eine doppelt belegte Shift-Taste, ja, die hat der HP 35 noch nicht gehabt, aber der 45er. Aber der kaufmännische Rechner war nach dem HP 35 die erste herausgegebene zweite Rechnersache. Der logische Nachfolger des HP 35 war dann der HP 21, das war auch eine recht interessante Serie. Die Geräte waren jetzt kleiner. Den HP 35, der hatte eine interessante Stromversorgung. Man konnte ihn auch, wenn die Akkumulatoren selber defekt waren, konnte man ihn mit einem Netzteil verwenden, ohne dass er kaputt wurde, weil die Akkumulatoren entweder geladen wurden, ja, oder wenn sie nicht vorhanden waren, dann wurden sie eben nicht geladen und der Rechner vom Steckernetzteil mit einer stabilisierten Spannung versorgt wurde. Bei den Nachfolgetypen hat man sich das dann meist erspart. Bei 30er-Serie und so weiter, bei der Spice-Serie, da hat man nur zweiadrige Steckernetzgeräte gehabt. Und wenn dann der Akkumulator defekt war, die Ladegeräte selber waren also alles andere als teuer konstruiert, dann konnte man nämlich sehr leicht mit einer Überspannung sich den Rechner zerstören. Ja. Für den Umsatz war das zweifellos eine interessante Überlegung, sich einen Draht vom Netzteil zum Gerät zu ersparen und es dem Kunden als Gewinn verkaufen. Aber es ist gelungen. Ja. Neben den mathematisch-wissenschaftlichen Funktionen hatte dieser Rechner aber schon etwas, was der HP 35 nicht hatte, nämlich die Umwandlung von rechtwinkeligen in Polarkoordinaten und umgekehrt. Ja, das lag auf diesen beiden Tasten. Man hat also eingegeben zum Beispiel, klassisches Beispiel, den pythagoreischen Leersatz, ne? An Kathete und gegen Kathete 3 und 4, dann ist die Hypotenuse 5 und der Winkel dann eben bei 38 und etwas. Ne? Und das hat er ganz automatisch ausgespuckt. Umgekehrt, wenn man Winkel und Hypotenuse eingegeben hat, hat man gleich automatisch An Kathete und gegen Kathete bekommen. Der HP 21 war nicht programmierbar. Damit hat es eine Diskussion über einen etwaigen flüchtigen Programmspeicher zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gegeben, denn daran hat ja einfach niemand mehr gedacht. Ja, Der 25er war dann bereits ein Tastenprogrammierbarer. Er war der Nachfolger gewissermaßen des HP65, aber ohne Magnetkartenleser. Der kam dann erst später wieder ins Spiel. Ja. In der ersten Ausführung des HP25 hatte er kein Permanentspeicherprogramm, hatte 49 Programmschritte, aber wenn man ausgeschalten hat, war die Information verloren. Ja. Der 25er war aber der erste Taschenrechner mit dem sogenannten technischen Anzeigeformat. Das heißt, wir konnten also gleich direkt ablesen, Kilo, Mega, Giga, ja. Wir konnten direkt ablesen, Milli, Mikro, Nano, Femto und so weiter, was wir also wollten. Eine recht interessante Sache in dem Sinn und damals, 10 hoch 3, 10 hoch 6, 10 hoch 9, ja.
Denn, also, dass er die Zwischenwerte sozusagen auf den...
Richtig, ja, dass er in Kilo, in Mega in und so weiter ausgibt. Das hatten die anderen zu dem Zeitpunkt nicht, ja. 1975 kostet er auf dem Markt in den USA 195 US-Dollar und in Österreich kostet er dann 1976 nur mehr 5.600 Schilling ohne Mehrwertsteuer. Also da inklusive Mehrwertsteuer war das schon. Und ich habe mich wahnsinnig geärgert. Ungefähr 3 Monate, nachdem ich mir den HP25 gekauft habe, kam dann heraus, der mit dem Permanentspeicher. Ja, das ist etwas, mit dem muss man in der Technik heutzutage ja ohnehin leben. Nicht? Ein Gerät, das die Firma verlässt, in der Auslieferung befindet, ist alt. Im Regal beim Käufer ist es uralt. An der Kasse beim Bezahlen ist es dann nur mehr Edelschrott. Da ist es entsorgungspflichtig in den meisten Fällen. Ja. Die ganze Serie, Woodstock hat die geheißen, hat allerdings überhaupt nichts mit dem berühmten Auftritt dort zu tun. Ja. Hat also umfasst den HP21, den HP22 für kaufmännische Anwendungen, den 25er. Und dann gab es hier verschiedene Ideen, sowas wie die eierlegende Wollmilchsau zu kreieren, mathematisch, statistisch, technisch, wissenschaftlich und kaufmännisch in einem. Das war die Idee dieser beiden Rechner, die hat sich aber nicht so sehr bewährt, muss man ganz ehrlich sagen. Und die sind daher auch in Europa relativ unbekannt. Die nächste Serie war die 30er, die neue Serie 30, alle schon programmierbar und hier hat es auch vom Betriebssystem her ganz entscheidende Verbesserungen gegeben, programmierbare Taschenrechner, die jetzt schon die Möglichkeit hatten, nicht nur Schritt für Schritt abzuarbeiten, sondern die Möglichkeit boten, exakte Verzweigungsbefehle zu haben, nicht? Mit GoTo, echte Unterprogrammroutinen mit GoSub und wo man zum Beispiel beim Programmieren schon zurück mit der Taste zurück, Set, Step, beziehungsweise nächsten Schritt geben und auch, was sehr wichtig war, No-Operation-Befehle einzufügen, denn damals war es ja so, wenn man ein Programm nachträglich einen Schritt einspeichern musste oder wollte, dann musste man alles Nachfolgende neu eintippen. Mit den No-Operation-Befehlen hat man sich also zwischenzeitlich Platz schaffen können. Die haben nichts verursacht, keine Tätigkeit des Rechners, außer Zeitverbrauch im Mikrosekundenbereich. Und der HP34C war der erste Taschenrechner weltweit, der über eine numerische Nullstellensuche und numerische Integration verfügte. Ja, hier haben wir die gesamte Serie, der 31er, das Basismodell zum damaligen absoluten Dumpingpreis von $60. Wir erkennen jetzt einmal den gigantischen Preisverfall innerhalb weniger Jahre, wenn wir uns vorstellen, ja, Eingangspreis 13.000, nicht? 73, ja, und 5 Jahre später $60, also eigentlich fast nichts, ja. Für verschiedene Anwendungen, die unterscheiden sich jetzt in erster Linie in der Möglichkeit der Programmschritte und dergleichen mehr. Ja, für mittlere Anwendungen und das Modell 33 hat es gegeben, als programmierbares Modell für mittlere Anwendungen und entweder mit flüchtigem Programmspeicher, dann entsprechend billig oder deutlich teurer als Continuous Memory, hat sich natürlich ausgewirkt im Preis, klarerweise. Ja. Weiters gab es dann 34er, 37er, 38er, 37er und 38er für finanzmathematische Berechnungen. Der 38er war erstmals geeignet, einer für Datumsarithmetik. Das hat es bei anderen Konkurrenzprodukten erst sehr viel später gegeben, die Datumsarithmetik. Ja, im 34er haben wir schon gesagt, mit Nullstellenbestimmung und Integration numerischer, also ein sehr hochwertiges Gerät zu einem vergleichsweise niedrigen Preis. Zeitmäßig passt jetzt hinein der HP41C, der in schneller Folge dann ergänzt wurde durch den CV bzw. CX. Wir sprechen über den HP41 dann noch ein bisschen ausführlicher, aber wir sehen hier schon aufgrund des Werbefotos, es ist ein komplett abgerundetes System. Es gibt bereits einen Drucker dazu, es gibt einen Magnetkartenspeicher, es gibt einen Barcode-Leser dazu und es gibt Erweiterungsmodule. Ja. Die Serie Voyager ist also eine recht interessante, die wird heute noch sehr gerne verwendet, wobei aus dieser Serie ein Rechner noch bis heute erzeugt wird, für mathematisch-naturwissenschaftliche Anwendungen der HP10C, 11C, 15C. Der 10C wurde eigentlich relativ kurze Zeit nur erzeugt, der wurde sehr bald abgelöst durch den 11C bzw. 15C und das ist ein Stück, für das zahlen also Sammler heute relativ hohe Summen, weil er eben nicht sehr hoch vorhanden ist. Den HP15C kann man aber dafür auch, wo ist er, da ist er, ja, kann man auch auf diese Weise genießen. Ja, den gibt es als Emulation für den PC und man kann da ganz nach Lust und Laune, wenn man eben will, sich entsprechend tun. Ja, wo haben wir Wurzel aus? Ja, und Enter mal und wir sehen, er rundet exakt. Ja. Er macht keine Rechenfehler, ist eine wirklich lustige Sache. Wir werden das Ganze bei anderen Produkten dann auch noch sehen. Ja. Gleichfalls in dieser Serie gab es dann auch noch den 12C, den finanzmathematischen Taschenrechner. Der wird bitte bis zum heutigen Tag erzeugt, der 12C. Ja. Mit verschiedenen Neuerungen, klarerweise. Aber gleiche Tastatur, gleiches Layout und dann noch für die Programmierer einstens, als man noch im Binär, Oktal und Hexadezimal direkt programmiert hat, maschinensprachlich, den HP16C. Eine recht interessante Sache. Anschließend kam dann heraus die Serie Charlemagne, Karl der Große. Die Leute haben sich relativ viel vorgenommen. Wenn wir das so durchgehen, werden wir auch gleich sehen, warum. Die erste Rechner dieser Serie war der 38G, auch für einen tastenprogrammierbaren grafischen Rechner. Ja, wir sehen es jetzt, das sind keine einzeiligen Geräte mehr. Das sind grafische Rechner, wo man also auch Kurven und dergleichen darstellen kann. Ist natürlich $79 oder $80 eigentlich nichts. Das Interessante war, dass diese Rechner, der 38G, wurden nicht so sehr von der Firma konstruiert, sondern nach den Wünschen einer Gruppe kanadischer und amerikanischer Universitätsprofessoren, die sich einen Rechner gewünscht haben für das Oberschulwesen, Oberstufenwesen. Ja? Und bei dieser Rechnertype ist jetzt HB abgegangen von der umgekehrten polnischen Notation und hat auf die Infix-Notation, also bereits auf die Art der Schreibweise umgestellt, weil wir ja hier im Grafikdisplay bereits Verschiedenes darstellen können. Der Rechner ist programmierbar und man staune über den Ausdruck, er kann interaktive Anwendungen, sogenannte Applets, verarbeiten. Der Ausdruck Applet heute eigentlich alles, ja, auf seinem, was auch immer, lädt man sie herunter, aber der Ausdruck ist erheblich älter, als man glaubt. Diese Serie 38, 39, 40 war auch in Europa nicht sehr stark vertrieben, muss man sagen. Da wurde erst wieder bekannt der 48er. Der 48er hat jetzt ein anderes Konzept. Es beruht nach wie vor auf der Basis der Reverse Polish Notation, aber es ist daraus eine gewissermaßen eine ganze Programmiersprache daraus geworden. Die Programmiersprache Reverse Polish Language hat Kontrollstrukturen, die sie durchaus in höheren Programmiersprachen auch unterkommen, aber der alles auf dem Konzept der umgekehrten polnischen Notation basiert. Die Stacks waren jetzt nicht mehr begrenzt auf 4, sondern konnten beliebig wachsen. Und die Datenspeicherung über Register wurde auch nicht mehr verwendet, sondern es wurden Variable verwendet. Und eine Variable kann jetzt natürlich sein, komplexe Zahl, Matrix, kann sein Vektor, kann sein ganze Liste, was auch immer, oder sogar auch ein Programm. Ja.
Taste hast du ja quasi duplizierst von X auf Y.
Ja.
Da hast du eigentlich nur das X abgeschlossen,
das mit der Eingabe des X. Ja. Und was Interessantes war, diese Rechner hatten eine Infrarot-Kommunikationsschnittstelle. Wenn man also von einem auf einen anderen Rechner das Programm duplizieren wollte, ging das über die Infrarot-Schnittstelle. Beziehungsweise gab es auch ein Kabel dazu für eine RS-232-Schnittstelle. Recht interessante Sache. Man konnte also damals schon in einer Textverarbeitung beispielsweise ein Programm schreiben und dann als Text in den Programmspeicher hineinladen und dort exekutieren. Und wie wir sehen, aufgrund des Displays auch schon einige Anzeigen machen. Ja? Die ganze Serie umfasst jetzt einen 48S, einen 48SX und in Europa eigentlich vom SX aufwärts bekannt, einen 48G, einen 48G2 und einen 48GX. Sie haben alle den Prozessor mit dem Codenamen Saturn, der eine Eigenentwicklung der Firma Hewlett-Packard war. Dieses 48G2 ist deshalb herausgehoben, denn diesen G2, den gibt es ebenfalls nur in einer äußerst geringen Stückzahl. Zum damaligen Zeitpunkt hat man nämlich noch eine Entwicklung gemacht und eine Nullserie gemacht und nach der Nullserie eine Kleinserie und dann erst ist man in die richtige Fertigung gegangen. Und dieser 48G2 hat also die Kleinserie, die richtige Serienproduktion nicht überlebt. Der wurde also gegeben an Universitäten und sonstige Institutionen gewissermaßen zum Testen. Und dabei hat sich's gehabt. Erst der GX, der wurde also in die Entwicklung hinaus vom GX überholt. Und daher hat man den dann vertrieben. Bis zum Jahr 2003 wurden diese erzeugt. Und jetzt gibt's also Folgendes. Das zweite Hopperla der Firma Hewlett-Packard, die Serie 49. 49G wurde entwickelt. Und bei dieser Serie hat der Grafiker Blackout gehabt oder was auch immer. Angabe nicht richtig gelesen. Er hat einen 48G2 statt dem 49G als Nachfolgemodell einen 48, in dem Fall jetzt kleines G und 2 geschaffen. Kommt auch vor, es hätte ein 49G2 werden sollen, denn die nächstfolgende Type war dann wieder richtig bezeichnet mit 49G plus bzw. 50. Was sind die Unterschiede gegenüber den 48ern? Der erweiterte Befehlssatz. Die Displays werden immer angenehmer, immer feinkörniger, immer umfangreicher in der Darstellung. Man verwendet jetzt das computeralgebraische System, CAS genannt. Man kann da hier auch symbolische mathematische Operationen durchführen. Die ganzen Geräte waren auf Massenbedienung, also auf Massenverkauf ausgelegt und hatten daher eine gegenüber den vorherigen Produkten deutlich schlechtere, qualitativ schlechtere Tastatur. Ja. Und wenn irgendetwas einen HP-Fan ausmacht, dann ist es der Fetischismus nach einer vernünftigen Tastatur. Ja. Denn die waren vom HP 35 beginnend an unschlagbar. Bei dieser Serie hat man das allerdings durchbrochen und alle, die wirklich was auf sich und auf HP halten, haben keinen dieser Rechner. Ja, und anstelle der seriellen Schnittstelle gibt es mittlerweile einen USB-Anschluss. Ja, computeralgebraische System dient zur Bearbeitung algebraischer Ausdrücke. Wir sehen es hier jetzt, wir können also entsprechend große, umfangreiche Formeln eingeben. Ja, und wir geben dann die Operanden ein und hoffen, wie gesagt, dass wir uns weder bei der Eingabe der Formeln noch bei der Eingabe der Operanden geirrt haben. Und wenn wir das voraussetzen, dann glauben wir immer noch dem Rechner, obwohl das eine sehr trügerische Hoffnung ist. Und manchmal stimmt das auch, was herauskommt. Ne? Ja, die nächstfolgende Serie, haben wir auch einiges da zum Herzeigen, Pioneer. In dem Fall jetzt haben die begonnen mit den finanzmathematischen Rechnern. Und zwar, Finanzleute tun sich gegebenenfalls mit der UPN ein bisschen schwer. Drum waren die finanzmathematischen Rechner dieser Serie grundsätzlich auf algebraische Eingabe ausgelegt. 10b, 14b, 17b. Andererseits gab es aber doch auch einen harten Kern unter den Kaufleuten, die haben darauf bestanden, ich möchte einen 217er, einen kaufmännischen Rechner, aber mit UPN-Eingabe, und darum war der 17b wurde extra, B2 wurde deshalb geschaffen, damit man diese Leute befriedigen kann, die auch bei kaufmännischen Rechnern die umgekehrte polnische Notation verwenden wollen. Ja? Diese Serie sind jetzt die mathematisch-naturwissenschaftlichen Rechner und zwar umgekehrt auch eine Menge Techniker, Mathematiker gierten nach algebraischer Eingabe. Drum also diese Serie 20S, 21, 22, 27 mit algebraischer Eingabe, aber jetzt parallel dazu die entsprechenden Pendants für mathematisch-naturwissenschaftliche Anwendung und für umgekehrte polnische Notation. Der 32S, der relativ schnell überholt wurde vom 32S2. Wir kennen ihn, er hat einmal schon zwei Funktionstasten da. Und dann in weiterer Folge durch ein grafiktaugliches Display beim 42S, wobei der 42S ein ganz gutes Produkt war, allerdings heute zahlt man viel Geld dafür. Zum damaligen Zeitpunkt hat er sich nicht so recht durchgesetzt. Der HP 32S2 war also einer, den hat man praktisch über die ganze Welt verstreut kaufen können. Wurde auch überall erzeugt. Nicht? Da gibt es die unterschiedlichsten Fertigungsstätten, die hat es gegeben in Singapur, Hongkong und alles, was also da zu diesem Zeitpunkt in Fernost aktuell war, Taiwan und sowieso. Nicht? Diese interessante Serie Muschel, Clamshell, eine klappbare Sache. Man wollte nämlich endlich einmal verschiedene Bereiche. Alle diese Rechner haben schon eine alphanumerische Eingabe, also haben auch eine Alphabetseingabe für Anwendungen. Und bei diesen Rechnern hat man dann tatsächlich die Buchstabentastatur von der Rechentastatur getrennt. So der richtige Durchbruch waren sie nicht. Sie waren in erster Linie gedacht für finanzmathematische Anwendungen. Es gab aber dann doch auch das Begehren, solche Rechner für mathematisch-naturwissenschaftliche Anwendungen zu bauen. Und da passierte bei dem 28er dasselbe wie bei dem 48G2. Ja, eigentlich in die Auslieferungswelle der ersten Serienprodukte vom 48C kam der 28S bereits auf den Markt und hat die Sache natürlich sehr abrupt beendet, schon deswegen, weil dieser Rechner zwar bei gleicher Tastaturbelegung wesentlich schneller gearbeitet hat und die 16-fache Speicherkapazität hatte. Jetzt kommt ins Bild der HP 35S, die Jubiläumsausgabe, herausgegeben zum 35. Jahr des HP 35. Ja, 2007 herausgebracht und jetzt einmal schon interessant, je nach Einstellung arbeitet er in algebraischer Notation oder in umgekehrter polnischer Notation. Der Konsument selber ist jetzt bereits in der Lage, sich sein Eingabesystem selber festzulegen. Der ganze Rechner hat auch eine Gleichungslösung, numerische Integration und alles Mögliche, hat eine Vielzahl von Konstanten bereits abgespeichert, ein zweizeiliges Display, allerdings kein grafisches Display, muss man dazu sagen. Aber immerhin eine recht schöne Sache und auch den gibt es zum Anschauen. Die Tasten, bitte?
Ja, 53
Tasten. Aha, ja. Gut. Es gibt ihn jedenfalls auch, wobei zu diesen Emulationsrechnern, die ich da jetzt so aufrechne, eine Zeit lang hatte Hewlett-Packard für Lehrer und andere Bedarfsträger die Seite gesperrt für diese Emulationen der Rechner. Derzeit, glaube ich, ist sie wieder offen. Also wer den HP 35S nur zum Testen am PC haben will, soll ja mal googeln und dann findet man es, ja. Die Seite war verschiedentlich gesperrt, dann öffentlich freigegeben, dann musste man sich wieder outen als Lehrer. Ne? So gewissermaßen Selbstkritik. Ich bin es eh nicht gern, aber ich brauche euch und so weiter halt. Aber derzeit, glaube ich, ist sie offen. Also wer diesen Emulator haben will, kann ihn aus dem Internet herunterladen. Ist eine recht lustige Sache. Ja. Der derzeit letzte Schrei des HP der Firma HP ist dieser HP Prime. Wie könnte es anders sein? Selbstverständlich ein Touchscreen muss das sein, wie man das auf Neudeutsch nennt heutzutage. Ja. Es gibt eine Menge Applets, die man hineingeben kann. Auch dieser Rechner ist zum Umstellen. Man kann ihn also, da rennt die Emulation auf diesem Rechner nicht. Ja. Man kann also Verschiedenes einstellen, man kann ihn ebenfalls algebraisch einstellen, auf UPN einstellen für die Rechnungen. Ich habe ihn zwar schon angeschaut, Kaufanreiz hat er bei mir noch nicht ausgelöst, muss ich dazu sagen. Ja, vielleicht kommt das noch. Jedenfalls als Schulrechner, auf mein früheres Leben zurückkommen, halte ich ihn für nicht sehr gut geeignet in der Ausführung. Denn wenn, dann ist der Universität aufwärts, ja, in irgendeiner Form geeignet. Aber wie gesagt, ich kann nichts Negatives sagen in dem Sinn, weil ich nur das kenne, was in den HP-Foren steht. Und da gibt es, so wie bei allen komplexen Einrichtungen, gibt es eben die unterschiedlichsten Produkte, von hochgelobt bis absolut verdammt, alles vorhanden. Das ist aber nichts, was in irgendeiner Form was Signifikantes wäre. Wie gesagt, der letzte Schrei, aber nur zum Vergleich, das ist jetzt eine gängige Schulrechnertype, auch hier, wie wir sehen, im Textbucheingabeformat, das heißt, wir geben die Formeln ein, ja, und dieser Rechner wird derzeit überholt durch den 300S Plus. Der kann um ein kleines bisschen mehr. Und wenn wir uns jetzt wieder in Erinnerung rufen, HP 35 13.200 Schilling, der kostet bitteschön 9,90 Euro. 9,90 Euro. Ja. Und diese Firma Midas Computer im 4. Bezirk in der Frankenberggasse, ist eine sehr gute Quelle für nicht nur für HP-Taschenrechner, sondern auch für alle anderen. Die sind auch sehr entgegenkommend und kooperativ, wenn es in irgendeiner Form geht, um Probleme, dass einmal ein Gerät nicht funktioniert oder sonst etwas. Ja. Ist in jedem Falle einen Besuch wert, die Firma Midas. Ja, und wie gesagt, dort um 9,90 Euro gibt es den momentan zum Kaufen. Da überlegt man eigentlich nicht. Da überlegt man sich dann höchstens noch, wenn man Batterien braucht, ob die billiger sind, wenn man es irgendwo beim Saturn kauft oder ob man nicht gleich einen neuen Taschenrechner kauft. Wobei ich das also auch nicht sehr gut finde. Ja. Und jetzt haben wir etwas. Ja, die Serie Voyager im Scheckkartenformat. Diese Serie Voyager ist allerdings kein HP-Erzeugnis, muss man dazu sagen. Ja, kann man sich dann anschauen. Sondern das macht ein Schweizer mit Genehmigung der Firma HP, klarerweise. Und unter der Seite http://swissmicros.com kann man diese Rechner, wie gesagt, den 11er, 12er, 15er und 16er bestellen. Das Gerät hat mich eben vom Aussehen her und vom Preis her einigermaßen fasziniert und hat den Kaufanreiz ausgelöst. Es ist nämlich auch lustig zum Herzeigen, nicht? Auch wenn man es heute nicht unbedingt braucht. Ja. Das Einzige, was nicht ganz größenmäßig dazu passt, ist das Display. Aber gut, Kompromisse muss man machen und damit kann man aber leben. Ja. Hier ist diese ganze Serie von Swissmade da. 11er, 12er, der kaufmännische, der 15er, der 16er. Der 15er hat ja das Interessante, dass er auch bereits komplexe Zahlen verarbeitet. Ja, wenn man ihn auf den komplexen Mode umstellt, dann erweitert er das Stack bzw. auch die Programmspeicher. Produkte wie der HP-Taschenrechner rufen natürlich auch immer wieder Leute auf den Plan. So wie es die Gier nach Open Software gibt, gibt es auch die Gier nach offener Technologie. Und gerade in den USA gibt es da eine äußerst aktive Gruppe, die diesen HP30, das HP-Produkt, als Basis nehmen für eigene Softwareentwicklungen und dann eben diesen Rechner daraus gemacht haben. Und zwar, dieser Rechner ist einer der leistungsfähigsten Taschenrechner für technisch-wissenschaftliche und finanzmathematische Anwendungen. Ja? Die Software für diesen umgebauten HP wurde von Walter Bonin und Paul Dale ursprünglich eigentlich als PC-Software entwickelt. Erst als dann nämlich ein Markus von Coop dazu kam, hat er gesagt, sowohl die Tastenbelegung, wie sie ja die Tastatur gezeichnet habt, war natürlich die Vorlage, ein HP-Taschenrechner, als auch das Sonstige verleiten mich gewissermaßen dazu, einmal auf einem solchen HP30 Vivisektion zu betreiben und zu schauen, was kann man denn da alles draus machen. Und draus wurde also eben dieser HP34C, der WP34S, den kann man sich dann da anschauen. Ja. Das habe ich aus zwei Überlegungen gekauft, mir das Gerät. Eine Überlegung war es nicht, weil ich es brauchen würde. Eine zweite Überlegung war das System der Open Hardware, ja, der offenen Systeme ebenfalls auch zu propagieren. Nicht nur offene Software, sondern auch offene Hardware, um auch hier entsprechend gewissermaßen die Gemeinschaft, jene Spinner zu unterstützen, die das auch tun. Ja. Und daher, dieser Rechner ist auch nicht von der Firma HP erzeugt, sondern wie das so ist, auch bei den Unix-Distributionen, ne, eine Community created, wie es auf Neudeutsch heißt. Ja. Ja, das HP-Logo hat er ja deswegen, denn die Hardware ist ja von ihm. Ja, und das ist ja auch, die Leute kaufen, ja, diese HP-Calc.org, ja, die kaufen ja die HP30, ja, und programmieren sie nur um. Ja, machen also verschiedene Umbauten. Ja, unter anderem ist bei dem 34S auch wiederum eine Uhr eingebaut. Das heißt, man kann also auch wieder Zeit und so weiter verarbeiten und auch Datumsarithmetik dadurch machen. Ja. Also wirklich schöne Sache. Ja, da ist das Original dazu, also das ist die Basis und der wird auch mit dem entsprechenden Tastatur-Overlay ausgeliefert. Schöne Sache, wer sich damit, also wer halt so auch auf diese Weise einmal kreativ sein will, findet da einiges. Natürlich ist es, wenn man sich vorstellt, mathematisch, technisch, wissenschaftlich und kaufmännisch, dann ist natürlich mit 3 Funktionstasten eine 4-fache Belegung einer Taste möglich und das wird unübersichtlich. Das ist natürlich klar, aber in dem Sinn muss man halt auch Kompromisse schließen. Die Idee alleine war mir so gut und so wichtig, dass ich das auch entsprechend unterstützt habe. Jetzt kommen wir nämlich zum HP41 zurück und da ist nämlich genau sein allerwesentlichstes Merkmal war diese Assign-Taste. Ja, man hat nämlich von vornherein gesagt, man hat ja schon von dem 34er, 37er, 38er gewusst mit 2 Funktionstasten, das gibt gewisse Probleme. Darum hat man gesagt, wir machen also Folgendes, wir machen eine Tastatur und auf diese Tastatur legen wir nur die Funktionen, die etwa 85 oder noch mehr Prozent unserer Kunden brauchen. Ja? Und wir machen nicht 2 und 3 und 4 Funktionstasten, sondern nur eine, aber eine Funktion, Assign, die es dem Teilnehmer, dem Anwender ermöglicht, je nach seiner persönlichen Anwendung, nach seiner Lust und Leidenschaft, der Taste beliebige Funktionen zuzuweisen. Ja? Dazu gibt es also für die herkömmlichen Funktionen hat es dann diese Overlay-Tasten gegeben und auch schon vorgedruckte Pickerl und seine eigenen Funktionen konnte man halt damals dann mit damals Rotring, Städtler oder sonst irgendwas, weil den traditionellen Filzstift hat es damals noch nicht gegeben, konnte man sich dann selber schreiben und draufbicken. Ja. Etwaige Erweiterungsmodule mit fest eingegebenen Programmen, da hat man dann meistens schon automatisch dazu bekommen. Mit dem Modul wurde schon gleich ausgeliefert die entsprechende Tastatur, das Overlay. Man hat sich um nichts mehr kümmern brauchen, man hat das Modul eingesteckt in den HP41. Ja. Hat da hinten das entsprechende Modul hineingesteckt, Tastatur-Overlay draufgegeben und der war entsprechend funktionstüchtig. Das Ganze ist so weit gegangen, dass es sogar Firmen gegeben hat, die sich ihre Rechner mit bereits entsprechendem ROM eingestecktem ROM ausliefern lassen und mit einer bereits vorgegebenen Tastatur. Der Rechner zum Beispiel stammt von einer Bierbrauerei aus den Vereinigten Königreichen. Ja, an der Grenze zu Schottland. Die waren also gerade noch sehr stolz darauf, dass sie eben Briten sind und keine Schotten. Ja. Was die Abstimmung liefern wird, wissen wir ja nicht, aber ich erinnere mich noch einmal an einen Ausflug. Ein Gretna Green war das lustigerweise, so einem Andenkenshop. Ist also schon Schottland, ja. Und es gibt ja theoretisch das britische Pfund und das schottische Pfund, ja. Genau genommen ist das schottische Pfund eine Monopoly-Währung. Ja? Aber man kann das schottische Pfund innerhalb Schottlands und innerhalb Großbritanniens auf das britische Pfund umtauschen. Also es ist relativ problemlos. Aber das Schöne war, damals gab es den Euro noch nicht und bei der Kasse dieses einen Andenkenstops stand also ein Zettel, wir nehmen. Ja, und dann eine ganze Latte, natürlich britische Pfunds, eine ganze Latte europäischer Währungen, Schilling, D-Mark, all das. Letzte war dann Lire und Rubel. Und dann, if anything fails, British Pounds too. Ja. War also schon ein bezeichnendes Erlebnis. Ja. Der HP41 war von Anfang an in den entsprechenden Journalen und so weiter auch gut dokumentiert. Und sehr bald gab es eine eigene Community zum HP41, wo es dann auch Beschreibungen für die sogenannte synthetische Programmierung gegeben hat. Und zwar, wir sehen es da auf dem Titelbild, diese fliegende Gans bewegt sich hier in der nicht firmenmäßig vorgegebenen Richtung. Ja. Das war also kein besonders intelligentes Programm oder nicht etwas, was in irgendeiner Form die Weltgeschichte hätte beeinflussen können, aber es ist eben nur einmal ein Zeichen dafür, dass man etwas ganz anderes hat tun können, und mit dieser synthetischen Programmierung konnte man Befehle beziehungsweise auch Funktionen abrufen, die gar nicht erst dokumentiert waren. Ja. Die Leute haben das da sehr geschwind herausgefunden, und in Österreich war dieser Club ansässig bei der Firma Dietzel. Wer also Elektroinstallationen und so weiter gemacht hat, kennt diese, die waren dort recht aktiv, und da konnte man sich immer entsprechende Tipps holen. Den HP41, der ja so wie sein sowjetisches Produkt dann auch Weltraumerfahrung hat, konnte man also mit diesen Boards entsprechend nicht nur ergänzen und erweitern, sondern auch mit der Außenwelt verbinden, mit Schaltstellen und dergleichen mehr. Ja, hier sehen wir zum Beispiel eingefügt entsprechende Module. Zunächst einmal für den HP41C Memory Erweiterungsmodule, ein Memory Modul, ein Vierfachspeicher, X-Function, ja, alles Mögliche konnte man also einstecken. Ja, und war damit natürlich entsprechend flexibel. Wir sehen aber hier nur eine begrenzte Anzahl von Leitungen herausgeführt, und außerdem gab es in der Beschreibung einen exakten Hinweis, auf welche Stelle, auf welche und nur auf welchen Stellen dürfen Speichermodule sein, also zur Erweiterung des Speicherplatzes, und auf welcher Stelle dürfen Funktionsmodule sein zur Erweiterung des Befehlssatzes. Das musste man strikt einhalten, sonst hat das nicht funktioniert. Ja. Ein ähnliches Produkt aus dem Sowjetraum ist dieser Elektronika MK52. Wir sehen auch hier wieder klarerweise die polnische Notation. Ja, wir vermissen jedes wie immer geartete Ist-Gleichzeichen. Eine recht schöne Sache und auch umfangreich, äußerst umfangreich dokumentiert. Im Gegensatz zu HP führt aber dieser Elektronika MK52 den kompletten Kontroll- und Datenbus heraus. Den Datenbus, den Adressbus und den Kontrollbus. Das heißt, man kann also mit kleinerer Geschwindigkeit wesentlich mehr Steuerungen durchführen. Wen das interessiert, der findet auf diesen Seiten entsprechende Informationen, allerdings in zyrillischer Schrift. Ja. Ja, wir werden dann sehen, das ist zyrillisch, ist bitteschön nicht so aufregend. Denn in unseren Breitegraden hat man von der Bildung her üblicherweise ja am griechischen Alphabet nicht vorbeigehen können. Ja, und so unterschiedlich sind das Russische und das Griechische auch nicht. Wir werden es dann sehen, ich habe ein bisschen was untergebracht. Ja. Auch für diesen Rechner gibt es selbstverständlich eine Emulation. Ja. Ja. Und der rechnet von vornherein rein mit dem Logarithmus und daher auch ohne Berücksichtigung der Rundungsfehler. Wenn wir jetzt entern und die Wurzel selber multiplizieren, kommt nicht mehr das Ganze heraus. Wir haben an der dritten Stelle einen Rundungsfehler, was aber für die Anwendungen im technischen und mathematischen Bereich völlig wurscht ist. Ja. Denn wenn wir uns vorstellen, die herkömmlichen Widerstände haben mal so 10% Toleranz, dann brauchen wir uns über die dritte Nachkommastelle keine Gedanken machen. Ja? Das Schaltbild gibt es auch zu diesem Ding dazu, und wir sehen hier den sehr klassischen Aufbau. Wir haben hier als Zeitbasis, das ist lustigerweise von einem Rundfunkgerät, das sind 455 kHz, wenn es jemand interessiert. Ja? Wir haben also da die entsprechende Tastatur, wir haben die Eingabe, wir haben die Anzeige, wir haben hier die eigentliche Rechnereinheit und von da die entsprechenden Pull-up-Widerstände, und von da geht es dann in die entsprechende Systemlogik und hier die Herausführung von Adressdaten und Kontrollbus. Ja, also eine höchst interessante Sache. Und den Russen war der Draht zwischen Netzteil und Gerät nicht zu viel. Der dritte, ja, den kann man also betreiben mit mit Batterien statt Akkumulatoren, was zum damaligen Zeitpunkt ein sehr großer, wesentlicher Unterschied war. Denn in einem Trockenelement konnte man erheblich mehr Energie bei gleichem Volumen unterbringen als in einer Nickel-Cadmium-Zelle. Ja. Also aus diesem Grunde konnte man den mit eingelegten Trockenbatterien entweder mit den Trockenbatterien betreiben oder vom Netzteil, ohne dass man die Batterien hat herausnehmen müssen. Bei den westlichen war das immer so, Akkumulatoren heraus und dann, wenn möglich. Ja. Also schon eine durchdachte Sache. Auch entsprechende Dokumentation der entsprechenden Leitungen, welches Signal bei welchem Vorgang wie ausschaut und verarbeitet ist. Also wirklich hervorragend. Und diese Dinge gibt es selbstverständlich noch immer. Die werden erzeugt, und zwar von der Firma Semico. Ja. Und wenn wir uns hier so schauen, so Elektronika, sogar so schwer ist es nicht zu lesen, auch wenn man nicht unbedingt die zyrillische Schrift lesen kann. Und ich habe das also vorsätzlich so gelassen. Nicht? Telefon kann man also auch ohne nennenswerte Schwierigkeiten aufnehmen. Nicht? Und wenn da steht, Postovi-Adress, braucht man eigentlich auch nicht viel zu überlegen, was gemeint ist. Nicht? Und wenn da steht, Rossiya, Gorod, Novosibirsk, ja, wissen wir also auch, wo es herkommt. Nicht? Und Internet-Adresse, also lässt sich auch ohne weiteres verarbeiten. Elektronaya, Posta, ebenfalls, ja. Also mit ein kleines bisschen Mühe kann man sich da durchaus durcharbeiten, und wir sehen bei diesem Nachfolgegerät MK52, MK152, zwar ebenfalls gleich wieder Tastatur, eine mehrzeilige Anzeige, wie natürlich heutzutage üblich, und natürlich wesentlich bessere Kontakte bei den Schnittstellen. Ja. Auch eine interessante Sache, das hat HP nie herausgebracht, einen Rechner für Schalttafeleinbau. Ja, diesen MK152 gibt es also für Schalttafeleinbau, den gibt es mit einer Platine über der Tastatur, und es gibt ihn auch als reinen Controller und das Ganze zu durchaus adäquaten Preisen. 26. März 2014, also noch nicht lange her, diese Preislist, ja, dürfte man also auch ohne weiteres lesen können. Und hier die entsprechenden Angaben. Es gibt nämlich diesen Rechner mit der Folientastatur, mit der geschlossenen Tastatur. Das ist dann recht fein, wenn man zum Beispiel Luftfeuchtigkeit oder sonst etwas oder viel Schmutz hat. Und mit einer gewöhnlichen Tastatur, so wie da. Ja, und das macht natürlich einen Preisunterschied aus. Dementsprechend, ja, mechanische Klaviatur, ja, membranische Klaviatur, ja, macht immerhin 40 Euro aus, aber ein durchaus adäquater Preis. Am 19. Mai war die Parität 1 Rubel, 47 Rubel 1 Euro, und da ergeben sich also Preise für den 152er mit der mechanischen Tastatur 120 Euro, ja, mit der elektronischen Tastatur 165, für den Controller ohne Tastatur und ohne Anzeige 60 Euro. Also das sind Preise, die sind durchaus tragbar. Ja. Das sind, kann man verarbeiten. Ja. Hier haben wir jetzt die beiden Produkte, Rechnerprodukte, die jeweils Weltraumerfahrung hatten, und zwar in der Soyuz bzw. bei den Space Shuttle Missionen. Ja. Das Shuttle Mir Programm umfasste insgesamt 11 Missionen, und bei 9 dieser Missionen wurde an die Raumstation Mir angedockt. Ja. Im Übrigen, die Mir selber wurde nach 13 Jahren versenkt. Ja, konstruiert war sie für 5 Jahre. für 5. Ja, also das zeigt schon auch ein bisschen für Qualität. Ja. Und wenn wir uns jetzt anschauen, beide waren im Weltall, dann habe ich mir es nicht verkneifen können, auch noch diesen Mann kurzzeitig zu erwähnen, nämlich den Hermann Oberth. Er gilt als Begründer der wissenschaftlichen Raketentechnik und Astronautik. Ja, dieser Hermann Oberth wurde in Siebenbürgen, also im Apostolischen Königreich Ungarn, geboren. Verstorben ist er dann in Nürnberg. Und der war als Kind, hat ihm sein Vater vom Schülwern die deutschsprachige, die Aussprache von der Reise zum Mond geschickt. Und die hat ihm also so furchtbar fasziniert, dass ihn das nicht mehr gelassen hat. Und er hat dann das Ganze mit Rechenschieber und anderen Tabellen und sonstigen Dingen entsprechend wissenschaftlich formuliert, hat es als Dissertation eingereicht. Und dort haben sie ihm gesagt, bitteschön, du reichst bei einer technischen Universität ein und nicht für Literaturwissenschaften. Geh dich brausen, das ist eine Science Fiction. Ja. Drum hat er sie dann privat herausgegeben, musste aber dem Verleger vorher die ersten 1000 Stück selber zahlen. Ja. Die haben sich allerdings sehr rasch verkauft, muss man dazu sagen. Und von da an ging es dann auch recht rasch bergauf. Und beim Film Die Frau im Mond, ein Film von 1929 herausgekommen ist, hätte von den Organisatoren der Start des Filmes mit einem Raketenstart zusammenfallen sollen. Das ist allerdings nicht ganz gelungen, aber übergeblieben ist von dieser Arbeit der Raketenmotor für flüssige Treibstoffe. Und zwar in der Form, wie er heute noch verwendet wird. Und der Werner von Braun hat zu Oberth gesagt, er war der Erste, der in Verbindung mit dem Gedanken einer wirklichen Raumfahrt, zum Rechenschieber griff und zahlenmäßig durchgearbeitete Konzepte und Konstruktionsentwürfe vorlegte. Seinen richtungsweisenden Beiträgen auf dem Gebiet der Astronautik gebührt ein Ehrenplatz in der Geschichte der Wissenschaft und Technik. Ja, das hat der Werner von Braun gesagt. Und sein sowjetischer Gegenspieler, der Sergei Pavlovich Koroljow, hat selbstverständlich seiner Erziehung her den Oberth nicht als Ungarn oder als Österreicher bezeichnet, sondern wie könnte es anders sein, als einen abstammungsmäßig vom sozialistischen Bruderstaat Rumänien. Ne? Logischerweise konnte nicht anders sein, ja. Und das, womit man jetzt den HP41C mit der großen Welt verbindet, ist dieses Interface-Loop. Ja, im Rundspruch wurde angekündigt, ich zeige eine Verkehrsampel gesteuert mit. Das hat bis gestern auch noch funktioniert, nur wie ich das heute mit dem Wagerl, bin nämlich manchmal etwas schlechter auf den Beinen, bin ich mit meinem Transportwagerl umgefallen, auf das Wagerl draufgefallen und irgendwo ist jetzt irgendein Draht oder zwei Drähte oder mehr versehen, nicht mehr den Dienst so, den sie sollten. Darum kann ich also nur das Gerät selber herzeigen, ja, und hoffen, dass es mir glaubt, dass es auch tatsächlich einmal funktioniert hat. Leider herzeigen in dem Sinn kann ich es nicht. Das Entscheidende bei diesem Interface-Loop ist ja diese ganze Überlegung, die man da gehabt hat, mit diesem Interface-Loop in die Welt zu kommen. Das Interface-Loop ist eine geschlossene Kommunikationsschleife, sonst kann es nicht funktionieren. In dieser geschlossenen Funktionsschleife, sie beginnt bei einem Gerät, das eben den Controller darstellt beim Ausgangsrechner und endet aber auch beim Ausgangsrechner. Es können insgesamt bis zu 30 Peripheriegeräte in einer solchen Schleife zusammengeschlossen werden und die Befehle und Daten werden innerhalb der Schleife durch die Geräte hindurchgereicht. Ja, jetzt von vornherein ist es so konstruiert, dass der Ring geschlossen sein muss. Ja? Man hat theoretisch wäre ja die Möglichkeit, wenn der Ring an einer Stelle unterbrochen ist, dass die Bauteile dann unterschiedlich versorgt werden, ja, aus der anderen Richtung versorgt werden. Das kann das Interface Loop nicht. Es muss der Kreis geschlossen werden und innerhalb dieses Kreises sind dann die eingebundenen Geräte entweder Zuhörer oder Befehlsempfänger oder Befehlsgeber, ja, oder eben wie der Controller, der Manager und der Aufzeichner. Ja. Die Datenübertragung erfolgt innerhalb dieses Busses mit einer Zweidrahtleitung bit-seriell und unidirektional. Ja. Also der geschlossene Kreis muss vorhanden sein, sonst funktioniert nichts. Und der Kreis selber ist jetzt, Gesamtausdehnung konnte ungefähr bei 100 Fuß, also 30 Meter sein, ja, war jetzt so, dass die Leitungen selber über Transformatoren abgeblockt werden. Ja. Man musste also jetzt in jedes Gerät mit einer Eingangsleitung hinein und mit einer Ausgangsleitung ging es zum Eingang des nächstfolgenden Gerätes. Das Ganze war mit Signalen bestückt, die wir von der RS-232 beziehungsweise schon viel früher aus der Doppelstromtelegrafie kennen. Und es ist jetzt nur so, dass ein Bit jeweils immer einen gesamten Durchgang von 0 über positiv und negativ wieder nach 0 beinhaltet. Das heißt, ein Bit hat auf jeden Fall einen Wechsel von Plus auf Minus. Ja? Es ist nur die Frage, beginnt es mit Plus oder beginnt es mit Minus? Ja? Die Idee dahinter ist, wenn wir nämlich einen Bitwechsel in diesem Bit den Spannungswechsel haben, dann kommt es notgedrungenerweise zu einer Zwangsentladung der Leitung und es werden die Verzerrungen daher in erträglichen Grenzen gehalten. Wir haben das Datentelegramm selber, besteht aus 8 Bits, den Informationsbits, und nicht ganz asynchron seriell, auch nicht ganz synchron seriell, wird ein entsprechendes Synchron-Bit vorgeschickt, dann 2 entsprechende Bits nachgeschickt, die insgesamt die Information an den gesamten Bus, da ist etwas, passt's auf, beziehungsweise in den Bits, ihr passt's auf, und dann kommt die Dateninformation. Die Control-Bits sind insgesamt 2 Durchgänge, ebenfalls 0 oder 1 beginnend, ja, und die Daten-Bits sind eben nur ein Wechsel von 0 auf 1. Das Ganze ist aber auch nichts Neues, denn mein klassisches Telegrafistenherz lacht natürlich, ja, denn diese serielle Schaltung von entsprechenden Verbrauchern hatte schon der klassische Fernschreiber. Wir konnten mehrere Empfangseinrichtungen hintereinander schalten und für entsprechend große Übertragungsstrecken die Umsetzung von Einfachstrom auf Doppelstrom. Und auf diese Weise konnte man in der Fernschreibtechnik immerhin bis zu 300 Kilometern überbrücken. Ja, allerdings mit Spannungen plus minus 120 Volt. Ja. Und diesen Grid-Fernschreiber habe ich nicht zufällig genommen, denn das war einer jener Fernschreibertypen, die man sowohl im Einfachstromkreis als auch im Doppelstromkreis verwenden konnte. Das heißt, man konnte also unmittelbar an eine solche Einrichtung vierdrahtmäßig einen Grid-Fernschreiber anschalten und schon hat das Ganze wieder funktioniert. Ja. Zu diesem Ausflug in die Vergangenheit logischerweise, zu diesem Interface Loop gab es also eine ganze Menge Zubauten. Es gab Kassettenrekorder zur Datenspeicherung, ein Video-Interface, RS-232-Interface, Centronics-Interface, Prototyping, ja, diesen Converter-Interface, ja, das war also etwas ganz Besonderes, und auch eine Verbindungskarte, wo man zum Beispiel direkt einen HP41 oder einen 71er und andere Typen, denn dieses ursprünglich für den HP41 verwendete Schleifensystem wurde dann auch für HP71 und 75 die Vorläufer der heutigen Palmtops ebenfalls integriert. Man konnte also einen HP 41 mit einem 71er oder 75er verbinden. Ja, das waren schon Basic-Rechner, konnte man also was anfangen. Und es gab wegen der Offenlegung der Schnittstelle jede Menge Zubauten von privaten Firmen, die man da beziehen konnte und wo man auch entsprechend experimentieren konnte. Dieses Converter-Interface ist es, mit dem man jetzt in die Außenwelt kann. Ja, es ist also einerseits mit dem HP-Interface-Loop mit dem Rechner verbunden, ja, über Ein- und Ausgangsleitung, die Zweidrahtleitungen, ja, hat eine Kontrolllogik, nun auch einen Datenspeicher, und dieses General Purpose Input Output Interface war also entsprechend programmierbar. Wir hatten die Möglichkeit oder haben die Möglichkeit, 2x8-Bit entweder unidirektional Eingang oder Ausgang zu schalten, beziehungsweise auch 16-Bit bidirektional, und das Ganze mit verschiedenen Arten des Handshakes, sodass auch tatsächlich sichergestellt ist, dass die entsprechenden Daten, die hereinkommen in das Rechnersystem, auch wirklich verarbeitet werden. Und damit dieser Interface-Konverter überhaupt weiß, was er zu tun hat, gibt es insgesamt 19 Rechenregister, die dazu dienen, den Betriebszustand entsprechend einzustellen und auch das Handshake-Verfahren entsprechend einzustellen. Ja, dieses Interface da, also das da abgebildete, das ist ein Schulprodukt, wie man ganz deutlich sieht, war aber eine recht schöne Sache, sowohl für den Konstruktionslehreunterricht als auch dann für Laboratorium und Werkstätte und dergleichen mehr. Und das ist das, was ich damals also selber entwickelt habe, im Jahre 1984 war das. Ja, es sind in dem Fall 4-Bit gezeichnet, weil die anderen 4 sind sowieso klar. Das ist nur, weil der LS74-175 hat halt eben diese 4-bit-stabilen Flipflops drinnen gehabt. Den Eingangskreis, der ist nur einmal gezeichnet, weil es 8 gleiche Schalter sind. Und dann die Handshake-Logik. Ja, und hier die entsprechende zugehörige das entsprechend zugehörige Protokoll, wie man die entsprechenden Register schalten muss, was man den Registern befehlen muss. Nicht? Und wie man sieht, ganz deutlich, das war in der Zeit, wo ich noch bis zu 3-4 Mal im Jahr zwischen Europa und den USA hin und her gechattet bin. Ja, das karierte Papier hat keine 5 mm, sondern 5,08 mm. Ja. Und die Leute der damaligen Zeit, die sich mit der Informatik und Konstruktion auseinandergesetzt haben und Programmiererei, die waren in erster Linie gekennzeichnet, also durch ein kariertes Blatt Papier, durch einen weichen Bleistift und einen noch größeren Radiergummi. Ja. Ein Mensch, der mit einem Kugelschreiber ein Programm geschrieben hat, außer Print, Carly is doof, End, ja, war suspekt. Ja, das ist ganz von vornherein, das war, ja, das hätte ich also gerne gezeigt, aber irgendwo hat ein, zwei oder mehrere Dritte das aufgegeben. So ist es eben auch anzusehen. Wir sehen durchschimmernd die entsprechenden Leiterplatinen. Man konnte hier, das war bezogen auf die 74er-Serie, verschiedene ICs einsetzen und dann mit den entsprechenden Drahtbrücken versehen. Schalter zum Eingang und entsprechende LEDs, die einen Ausgang simulieren. Wer alles das, was ich heute gesagt habe, noch einmal sehen will und noch viel mehr Informationen braucht, und zwar vor allem einmal Beschreibungen für so ziemlich alles, was HP jemals erzeugt hat im Bereich der Taschenrechner und Standrechner, ist auf diesen DVDs drauf, die vom Museum of HP Calculators herausgegeben wird. Kann man um 32 Euro bestellen. Es gibt dort jede Menge Informationen. Und dann gibt es außerdem noch ein recht interessantes, eine recht interessante Organisation, die HPCC, wo man sich, wenn man irgendwelche Informationen braucht, Probleme hat oder spezielle Interessen ausleben will in Verbindung mit den HP-Rechnern, kann man sich darauf an diese HPCC sich wenden. Beide Organisationen legen großen Wert auf die Feststellung, dass sie von HP unabhängig sind. Ja, völlig unabhängig sind. Ja, gehören nicht zum Firmenkonstrukt Hewlett-Packard Company. So, das war's. Ja. Ja, wer also dann mag, ja, Fragen sowieso jederzeit. Und wenn wir bitte da vorbeigehen, ja, mit devot gesenktem Blick und nur ja, jeden Gedanken auf ein Anfassen sofort im Keim ersticken.